Guten Morgen. Ah, ich sehe schon. Einige haben lange gestern Fußball geguckt. Ich auch. Leider hat Betis es nicht geschafft, Barca zu schlagen. Aber gut. Aber dafür habe ich eine gute Nachricht. Ihr wisst ja, wir haben ja wieder eine Fußballmannschaft von der Gemeinde aus ins Leben gerufen, wo aber auch Leute da sind, die nicht zur Gemeinde gehören, was wir richtig gut finden. Und wir hatten am Montag unser erstes offizielles Spiel, nämlich Pokalspiel. Und wir haben 3-1 gewonnen. Ja, einige haben ein paar blaue Flecke davon getragen, weil wir für den Gegner doch zu gut waren. Und die haben gemerkt, okay, nur wenn wir denen auf die Knochen hauen, können wir sie bezwingen. Aber auch das haben sie nicht geschafft. Und morgen haben wir das erste Ligaspiel. Mal sehen, wie das ausgeht. Ja, ich möchte mit euch heute den Psalm 23 betrachten. Wir sind in der Passionszeit. Und viele werden denken, was hat der Psalm 23 mit der Passionszeit zu tun? Passionszeit ist ja Leidenszeit, ist, wo Jesus für uns gelitten hat. Aber ohne diese Passionszeit von Jesus wären wir nicht hier. Und ohne diese Passionszeit hätten wir auch nicht Freude im Herzen. Und ich werde jetzt nicht den Psalm vorweglesen, weil ich gerne Vers für Vers einfach durchgehen will, durch diesen Psalm. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich behaupte, dass das einer der Psalmen ist, den jeder kennt und den bestimmt fast jeder auswendig vortragen könnte. Vor einiger Zeit haben wir im Gebetskreis als geistlichen Impuls uns diesen Psalm angeguckt. Und da habe ich nochmal richtig gemerkt, was für eine Kraft in diesem Psalm steckt. Gerade vielleicht auch in einer Zeit, wo unsere Gesellschaft voll von Individualismus ist, Menschen krank sind und vielleicht wenig Hoffnung auf Heilung erfahren können, wo Menschen auf der Flucht sind vor Armut und Kriegen. Und ich glaube, wenn wir um uns herum schauen, dann merken wir, dass viele, viele Menschen leiden, keine Hoffnung haben. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, dass dieser Psalm jeden von uns eigentlich ja nochmal neuen Mut geben könnte. Dieser Psalm wird auch sehr oft zitiert in vielen verschiedenen Begebenheiten. Er ist auch sehr schön anzuhören, wenn man den liest, aber es ist viel mehr als eine Poesie. Am Bett von sterbenden Menschen wird er zitiert, obwohl der Psalm gar nicht vom Tod handelt. Bei Begräbnissen wird er vorgelesen, obwohl er nicht von Trauer spricht. Ganz im Gegenteil, Psalm 23 lädt uns ein zu einem völlig neuen Lebensstil, der davon handelt, in der Gegenwart Gottes zu leben und der mehr für uns bereithält, mehr Liebe, als wir uns überhaupt vorstellen können. In jedem einzelnen Vers, dieser Psalm, spiegelt sich das wider. Und deswegen will ich auch so vorgehen, dass wir wirklich uns Vers für Vers angucken und was er für uns bedeuten kann. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich glaube, besser kann ein Psalm, ein Gebet gar nicht anfangen, oder? Jeder einzelne von uns wird hier persönlich angesprochen. Es steht nicht der Herr der Gemeinde oder der Herrscher der Welt, sondern der Herr ist mein Hirte. Jeder von uns wird persönlich, individuell angesprochen. Er ist mein Hirte, nicht Christoph seiner, meiner. Er gibt mir die Zusage, dass mir niemals etwas fehlen wird. Und natürlich könnte jetzt jeder von uns seinen Namen da reinschreiben. Der Herr ist der Hirte von Marcelino. Der Herr ist der Hirte von Christoph. Der Herr ist der Hirte von jedem, die hier sitzen. Und es würde passen. Aber trotzdem, wie oft vergesse ich diese Zusage und mache mir Gedanken, wie es morgen sein wird. Ob ich morgen noch genug haben werde. Ob es mir gut gehen wird. Ob ich überhaupt noch existieren werde. Ich glaube, dass jeder von uns das kennt. Morgen ist Feiertag, also morgen ist es nicht, aber stellen wir uns vor, morgen ist Feiertag. Und wenn wir in die Läden gehen, in den Supermarkt, dann sieht das aus wie ein Ameisenhaufen. Die Leute laufen hin und her durch die Regale und hauen sich den Wagen voll, weil es könnte ja sein, dass übermorgen nichts mehr da ist. Aber wie lebe ich als Nachfolger Jesu? Bin ich in dieser Gewissheit, dass egal was kommt, mir nichts fehlen wird? Jesus sagt selbst zu uns, warum kümmert ihr euch um morgen? Morgen bringt selber ihre Sorgen mit. Lebe im Jetzt, in meiner Gegenwart. Und als Nachfolger Jesu muss ich mir diesen Vers einfach zu eigen machen und sagen, hey, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen. Wir haben eben gerade das tolle Bild gesehen von Brigitte auf der Sonnenterrasse. Und ihr könnt wirklich darauf vertrauen, dass uns nichts fehlen wird. Dann sagt der Psalmist weiter, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Und wenn ich mir diesen Vers durchlese, dann stelle ich mir das wirklich bildlich vor. Dann tauchen vor meinen Augen eine grüne, saftige Landschaft. Saftige Wiesen und eine frische Quelle in der Nähe. Ich kann mich noch erinnern, als ich ziemlich jung war, da waren wir in Nordspanien, in Galizien, da wo Jacobo herkommt. Und der wird es euch bestätigen können. Da ist es sehr oft so, dass so in den Bergen und so dann wirklich aus dem Stein heraus eine Quelle rauskommt. Und wenn ihr von dem Wasser probiert, boah, es gibt nichts Besseres. Und genau das stelle ich mir vor, wenn ich mir das hier durchlese. Wenn ich im Urlaub in Spanien bin, vor allen Dingen in Sevilla, dann sehe ich immer noch ab und zu die Hirte mit ihren Schafen, um sie zur Weide zu bringen. Aber leider ist es so, dass gerade in Sevilla im Sommer es keine saftigen grünen Wiesen gibt, sondern eher ausgetrocknete Weiden. Und damit müssen sich die Schafe zufrieden geben. Aber Gott verspricht mir in diesem Vers hier, dass er das Beste für mich aussucht. Die besten saftigen grünen Weiden und eine richtig frische Quelle. In der guten Nachricht heißt es, er bringt mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser. Für ihn reicht es eben nicht aus, einen Ort zu finden, wo ich weiden kann, sondern er möchte mir einen Ort geben, wo ich auch zur Ruhe kommen kann. Und deswegen sucht er das Beste für mich aus. Und er kennt eben meine Seele. Er weiß, wie es in mir drin aussieht, was mich bedrückt, was mich beschäftigt, was mich besorgt. Und deswegen will er, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Und was ist besser, wenn man irgendwo sich hinlegen kann, nur die Natur hört und etwas Saftiges neben sich hat. Die, die mich schon länger kennen, wissen, ich habe lange gebraucht, bis ich sowas aushalten kann. Also so die Ruhe, die Stille ist nicht wirklich etwas für mich. Aber ich habe es gelernt, das jetzt wirklich zu genießen. Sehr oft zu Hause, gerade bei schönem Wetter, obwohl ich in Garbsen wohne und viele unter Garbsen so ein bisschen Radau und sowas, aber Garbsen hat auch wirklich ruhige Ecken. Und da, wo ich wohne, ist abends, du hörst noch nicht mal die Autobahn, obwohl die 3 Minuten von uns entfernt ist. Und oft sitze ich dann da, gestern Abend habe ich das auch gemacht, sitze ich mit einem Glas Wein auf dem Balkon und genieße die Ruhe. Und das ist das, was Gott mir hier verspricht. Er bringt mich dazu, so eine Ruhe zu haben. Und ich muss sagen, auch jetzt gerade in dem letzten halben Jahr, ihr wisst, der Tod meines Vaters, die Fehlgeburt, die meine Tochter durchleben hat, und trotzdem habe ich wirklich immer wieder Momente der Ruhe gehabt, wo ich gesagt habe, danke, dass du da bist und mich zur Ruhe bringst. Dann sagt er weiter, er führet mich auf der rechten Straße um seines Namens willen. Auf Spanisch heißt es in der Übersetzung, er führt mich auf dem Weg der Gerechtigkeit aus Liebe zu seinem Namen. Oft kommt mir sehr viel sehr ungerecht vor. Allein das, was Christoph jetzt gerade gesagt hat von dem Super Trump Ungerechtigkeit, wo man hinguckt. Und oft bin ich eventuell auch durch dieses Ungerechtigkeitsgefühl in mir auf dem falschen Weg. Aber sein Name ist Liebe. Und deswegen führt er mich immer wieder, aus Liebe zu sich selber, führt er mich auf den rechten Weg zurück. Und ich muss nichts tun dafür, weil er führt mich. Er nimmt mich an die Hand und zeigt mir den Weg. Ich muss es noch nicht mal selber finden, den Weg. Er hat uns so lieb, dass er nicht möchte, dass wir auf den falschen Weg wandern und stolpern und uns eventuell verletzen. Und deswegen führt er uns zurück. Und um den Menschen um uns herum zu zeigen, dass er der wahre Gott ist, lässt er uns eben nicht verirren. Weil eins muss uns klar sein, wir sind in Beobachtung. Alle Menschen um uns herum, die wissen, dass wir gläubig sind, beobachten uns mit der Lupe. Ha, mal sehen, wo ich ihn erwische, dass er einen Fehltritt macht. Und wir tun es immer wieder. Aber dann ist Gott da und sagt, komm, wieder auf den richtigen Weg. Wieder dahin, wo ich dich hinhaben will. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieser Vers ist hier derjenige, der uns die heutige Situation widerspiegelt, in der Gesellschaft, in der Welt. Krankheit, Chaos, Ungewissheit, alles da drinnen. Und ich finde es gut, dass dieser Psalm auch das zum Tageslicht bringt. Er schreibt nicht, es wird immer toll sein. Mit Gott wirst du immer auf Rosen gebettet sein. Nein, David, der Psalmist, sagt hier ganz klar, du wirst auch schwierige Momente durchleben. Du wirst durch tiefe Täler gehen, durch dunkle Täler. Aber ich bin immer bei dir. Letzte Woche, also Donnerstag vor einer Woche, habe ich unseren Bruder Francisco, bekannt als Paco, beerdigt. Und es war wirklich vor allem schwer für mich, als ich dann die zwei Enkelkinder gesehen habe, wie sie gelitten haben, wie sie geheult haben, weil sie haben mit dem Opa zusammengelegt, die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und es war schwer. Aber in diesem Satz ist die Zusage von Gott, egal wo du dich in diesem Moment befindest, ich bin bei dir. Stellt euch mal die Eilenriede vor. Das ist ja der größte Stadtwald, glaube ich, sogar deutschlandweit, wenn ich mich richtig erinnere. Kein Kind würde nachts, wenn es dunkel ist, allein durch diesen Wald durchgehen. Es gibt auch viele Erwachsene, die das nicht mehr machen würden heutzutage. Siehst du, viele sagen nein. Aber wenn dieses Kind an der Hand des Vaters ist, dann hat das Kind keine Angst mehr und er wird völlig beruhigt mit dem Vater da lang gehen und den Wald durchkreuzen. Und genau das verspricht mir Gott eben hier. Egal, was du gerade durchlebst, egal in welchem tiefen, dunklen Wald du glaubst, dass du dich befindest, ich bin bei dir und du musst dich nicht fürchten. Dieses Vertrauen ist das, was Gott uns durch diesen Vers geben will. Und ich muss sagen, dann, wenn ich mir die Menschen angucke, die aus ihrem Land fliehen müssen, weil sie verfolgt werden, weil sie ihren Glauben bekennen und um ihr Leben Angst haben müssen, dann sind sie für mich ein Riesenvorbild. Weil sie sich auf den Weg machen im Vertrauen auf Gott, dass dieser Vers ein Zuspruch für sie ist. Und ich, der in einem freien Land lebe, habe manchmal Angst, meinem Nachbarn zu sagen, ich gehe jetzt zum Gottesdienst predigen. Nein, die wissen das jetzt alle. Und vor allen Dingen, wenn sie mich dann so sehen, dann sagen sie, na, gehst du wieder arbeiten? Aber es ist wirklich so, dass wir oft in so einem freien Land uns dann nicht trauen, weil wir Angst haben können, dass wir dann durch einen tiefen Tal des Gelächters laufen müssen oder so. Aber Gott verspricht mir hier, ich bin bei dir. Und jetzt kommt der Tisch vor. Und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Könnt ihr euch das bildlich vorstellen, wie das aussehen könnte? Ich erzähle euch was aus meiner Kindheit. Es kann sein, dass ich das schon mal erzählt habe. Als ich in der Grundschule und in der Orientierungsstufe war, Orientierungsstufe kennen eigentlich nur noch die, die so grauhaarig sind wie ich, das gibt's ja heute nicht mehr, da war ich der Kleinste in der Klasse und auch in der Schule. Also ich weiß nicht warum, danach bin ich ein bisschen größer geworden, aber ich war immer der Kleinste. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, so zu tun, als ob ich der King wäre. Ich hatte so eine blaue, eine Art Bomberjacke und meine Mutter hatte mir so einen Adler hinten drauf genäht und ich lief dann wirklich so in der Schule rum. Und es hat sich kaum einer getraut, mich auf dem Pausenhof anzumachen oder so. Wenn mir einer doof kam, dann habe ich nur so gemacht und schon war vorbei. Und der eine oder andere wird sich vielleicht denken, aber warum hatten die Angst vor dir, wenn du so ein Knirps warst? Die Sache war, dass ich 2, 3 sehr gute Freunde hatte, deutsche Freunde, die typisch deutsch waren. Mindestens einen Kopf größer als ich und breiter. Und wenn mich einer doof angemacht hat, dann wüssten die genau, wenn wir den jetzt versuchen anzufassen, dann kommen die und übernehmen. Und deswegen habe ich nie Stress gehabt in der Schule. Nie. Ich meine, ich bin jetzt heutzutage nicht stolz drauf, aber damals fand ich gut. Und genau das verspricht mir hier Gott in diesem Vers. Unsere Feinde werden vor uns stehen, vor dem Tisch, vor dem Herrn, werden sich aber nicht trauen, uns anzurühren. Warum? Weil sie sehen, Gott ist an seiner Seite. Gott steht hinter ihnen. Und wenn wir versuchen, den anzugreifen, dann übernimmt Gott. In einer anderen Stelle heißt es, und steht uns Gott, nicht an einer anderen Stelle, das Lied. Wir haben ein Lied, so bist nur du. Und da heißt es, und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und wir singen das sehr, sehr oft. Aber die Frage ist, singen wir das nur mit dem Verstand oder singen wir das auch mit dem Herz? Glauben wir wirklich, was wir da singen? Und nimm das für dich an, weil Gott hält seine Versprechen. Und dann sagt er nämlich zum Schluss dieses Verses, er schenkt mir voll ein. In der guten Nachricht steht, und füllst mir den Becher randvoll. Und in der spanischen Übersetzung heißt es, du lässt meinen Becher überlaufen. Als ich noch im Kontaktstudium war, in Elstal, sagte mal einer der Studenten, dass er beim Abendmahl den Becher wirklich bis oben hin füllt, um diese Fülle zu zeigen, die Gott für uns hat. Weil er hat so viel uns einzuschenken, dass es sogar überläuft. Gott interessiert es nicht, sozusagen zu verschwenden. Wenn Christoph oder ich einen Wein aufmachen, einen guten Rioja, dann schenken wir ein, aber wir würden nie auf die Idee kommen, so einzuschenken, dass es überläuft und wir dann Wein verschwenden würden. Dafür ist ja viel zu schade. Aber die Liebe Gottes, diese Zuversicht Gottes, diese Zuspruch Gottes, Gott ist es egal, es verschwenderisch einzusetzen. Er sagt, ich werde dir nicht nur das geben, was du brauchst, sondern lass es überlaufen, dass du gar nicht mehr weißt, wie viel Segen du bekommen hast. Und zum Schluss sagt er noch ein Versprechen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Was gibt es Besseres, als zu wissen, dass ich mein Leben lang im Haus meines Vaters sein kann? Und dass ich seine Güte und seine Barmherzigkeit jeden Tag aufs Neue erleben darf. In Spanien war es eigentlich schon immer so und ist jetzt wieder. In Deutschland wird es jetzt auch wieder ein bisschen mehr, dass die Kinder, wenn sie erwachsen sind, nicht wirklich aus dem Haus der Eltern raus wollen. Ich meine, wo ist es auch besser, als wenn man bei Papa und Mama wohnt und das Essen jeden Tag auf den Tisch kriegt und die Wäsche gewaschen kriegt, das Zimmer wird mit aufgeräumt. Und das verspricht uns Gott eben auch. Das Gute daran ist, dass ich das Haus Gottes überall haben kann. Ich muss nicht erst auf den Sonntag warten, um zum Gottesdienst zu kommen, sondern ich kann überall da Gemeinschaft mit Gott haben und in seinem Haus sein, wo ich mit ihm in Verbindung bin oder wo ich mit meinen Geschwistern in Verbindung bin. Freitag vor einer Woche waren meine Frau und ich bei einer Familie aus der Gemeinde, bei Ricardo und Viviana, und ich habe mich wirklich super wohl gefühlt, weil ich habe auch da gemerkt, hey, wir sind im Haus Gottes. Wir hatten super wunderbare, intensive Gespräche, nicht nur über die Bibel, nicht nur über das Wort Gottes, sondern auch über uns, unsere Sorgen. Wir haben viel gelacht. Und genau das ist das, was Gott uns hier sagt. Wir werden jeden Tag im Haus Gottes sein können. Ich weiß nicht, wie oft jeder einzelne von uns über diesen Psalm nachgedacht hat. Ich bin ehrlich, ich habe ihn in meiner langen Laufzeit jetzt, 50 Jahre in der Gemeinde, oft diesen Psalm gelesen. Ich kann mich noch erinnern, in der Sonntagsschule damals habe ich den auswendig gelernt. In der Jungscha war das eins der Aufgaben, der Proben, den Psalm 23 auswendig zu lernen. Aber ich habe ihn nie so bewusst gelesen, wie jetzt, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ich habe entdeckt, dass in diesem Psalm geht es um Sicherheit, um Geborgenheit und einen neuen Lebenssinn, um Hoffnung, um Freude und um Sorglosigkeit mitten in dieser zerstörten, zerrütteten Welt. Das ist wie ein Rettungsanker für mich. Er handelt davon, dass wir ruhig und gelassen bleiben können, auch dann, wenn alles um uns zusammenbricht. Er beschreibt einen so tiefen Frieden, der uns auch dann noch feiern lässt, wenn Feinde, Krankheiten, Sorgen und der Welt sogar der eigene Tod schon vor der Tür steht. Er redet davon, wie sich Zeiten der Krise in Augenblicken einer tiefen Gotteserfahrung verwandeln können. Dieser Psalm ist randvoll mit Hoffnung, Freude und Liebe. Und einer, der diesen Psalm voll und ganz ausgelebt hat, war Jesus. Jeden Augenblick seines Lebens lebte er in dem Bewusstsein, dass Gott der Vater als sein guter Hirte bei ihm war. Sein Leben, nochmal, wir sind in der Passionszeit, sein Leben war gekennzeichnet von Leiden, von Verachtung, von Misstrauen, von Strapazen. Aber trotzdem sehen wir in den Evangelien auch immer wieder diese Momente, wo er mit seinem Vater im Gespräch war und zur Ruhe kam. Und das ist mein Wunsch an diesem Morgen, wo wir auch das Abendmahl feiern werden, dass jeder von uns das so erleben kann. Ich weiß nicht, wie es in dir aussieht. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Ich weiß nicht, in welcher Situation du steckst, welche Sorgen du in diesem Moment hast. Aber ich wünsche dir, dass du diese Geborgenheit von diesem Psalm, diese Liebe, diese Friede, die Gott uns hier verspricht, dass wir sie tagtäglich spüren können. Und oft fehlen uns gerade in solchen Situationen, wo es uns nicht so gut geht, die Worte. Oft sagen mir einige aus der Gemeinde, oh, mir geht's so schlecht, ich weiß noch nicht mal, wie ich beten soll. Ich weiß gar nicht, was ich Gott sagen soll. Dann nehmt euch diesen Psalm oder irgendeinen anderen Psalm. Gott hat uns die Psalmen nicht gelassen, nur damit wir sie schön lesen und merken, dass sie schön klingen, sondern damit wir sie auch zu unseren Gebeten machen. Weil das wird uns Kraft geben. Das wird uns Mut geben, zu wissen, ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen.